Moin Giorno und herzlich willkommen im Child Free Coffee Club, dem Podcast für kinderlos glückliche Frauen und die, die es werden wollen. Ich bin dein Host Sina Scheithauer. Ich bin ausgebildete systemische Coachin, Coffee Lover und selbst Child Free by Choice. Ich freue mich mega, dass du heute dabei bist und jetzt wünsche ich dir erstmal so richtig viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Child Free Coffee Club Podcast. Für die heutige Folge hatte ich mal wieder eine Gästin bei mir, und zwar eine kinderfreie Frau aus der Community von Instagram. Und zwar habe ich gesprochen mit Sonja Rupp. Und das ist wirklich so ein spannendes Gespräch geworden, bei dem ich mir so sicher bin, dass da für dich ganz, ganz viel drinstecken kann. Denn Sonja ist eine kinderfreie Frau, die gesagt hat, nur weil ich selber keine eigenen Kinder habe, weil ich mich gegen eigene Kinder entschieden habe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich keine Kinder in meinem Leben haben kann. Denn Sonja mag Kinder gerne, kann gut mit Kindern und hat ganz großartige und schöne Ideen, wie sie ja Zeit mit Kindern in ihrem Leben verbringen kann und damit auch so, wie ich das rausgehört habe, wirklich einfach auch in ihrer Community von Menschen, die ihr wichtig sind, ein ja ganz große Unterstützung sein kann für die Menschen, für die Eltern und Freunde in ihrem Umfeld. Sonja ist außerdem selbstständige Hundetrainerin. Sie hat ganz viele Hühner und ich finde Sonja ein wirklich tolles Beispiel einfach auch dafür, wie man ein kreatives und kinderfreies Leben führen kann und es nicht automatisch heißen muss, dass man irgendwo auswandert oder irgendwas ganz anderes, ganz, ganz, ganz Besonderes macht, sondern ich finde, dass man bei Sonja raushört, dass sie sich ihr Leben wirklich so sehr nach ihren eigenen Bedingungen gestaltet hat, tatsächlich auch mit einigen, wie ich so sagen würde, ja, traditionellen Aspekten und aber auch ganz viel, wie gesagt, einfach Kreativität und schönen Ideen, wie sie ja das sich schön gestaltet hat, ihr Leben, und damit eben auch andere Menschen unterstützt. Und Sonjas Geschichte und das Gespräch mit Sonja haben mich tatsächlich sehr inspiriert und ich kann mir vorstellen, dass es dir genauso geht. Bevor es jetzt gleich losgeht mit der Folge mit Sonja, möchte ich dich einmal noch auf mein Kinderfrage-Entscheidungsquiz für 0 Euro aufmerksam machen. Das Quiz habe ich entwickelt für all die Frauen, die in der Kinderfrage noch nicht entschieden sind und sich fragen, wann denn eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, sich in der Kinderfrage zu entscheiden. Es kann ja sein, dass du dich so fragst, okay, bin ich vielleicht noch zu jung? Fehlen mir noch irgendwelche Informationen? Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt gekommen, mit dem Grübeln aufzuhören und wirklich eine Entscheidung zu treffen? Und wenn du dich das fragst, dann kann ich mir vorstellen, dass mein Quiz dir richtig gut weiterhelfen kann. Du kannst dir das Quiz holen unter www.sina-scheithauer.de/quiz. Es kostet, wie gesagt, 0 Euro. Und ich verlinke dir das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Dann kannst du dir das ganz, ganz easy holen. So, und jetzt bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit Sonja Rupp. Ja, hallo liebe Sonja und ganz herzlich willkommen hier im Studio im Child Free Coffee Club Podcast. Lass uns damit starten, dass du den Zuhörerinnen einmal erzählst, wer du so bist, und damit gebe ich dann direkt auch ab an dich und du darfst einmal starten, dich hier vorzustellen.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sonja Rupp. Ich bin studierte Kunsthistorikerin und ausgebildete Hundetrainerin. Und seit einem Jahr nur noch in letzterem Beruf tätig. Ich bin ansonsten Tante mit Herzblut und lebe mit meinem Mann, unserer Hündin und inzwischen 11 Hennen in einem kleinen Reihenhaus mit Gärtchen.
Okay. Ja, genau. Du bist Hundetrainerin und bist aber auf jeden Fall auch ja, eine Hühnerliebhaberin, wie man auch an deinem Instagram-Profil sehen kann.
Genau, ich habe einen eigenen Hühner-Account inzwischen, weil ich die Hundeleute so mit meinen Hühnereien genervt habe.
Okay, ich werde natürlich beides in den Shownotes verlinken. Also es ist klar, alle kommen hier auf ihre Kosten, ob sie Hunde- oder HühnerliebhaberInnen sind. Genau, alle können dann auf jeden Fall schauen, was du so machst. Sonja, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du vielleicht, dass ich am Anfang immer so 3 Aufwärmfragen für meine Gästin dabei habe und die möchte ich natürlich heute auch dir stellen. Und es geht damit los, dass mich interessiert, wie trinkst du deinen Kaffee?
Da muss ich mich gleich unbeliebt machen, gar nicht. Das hat mir einfach noch nie geschmeckt und das hat sich bis heute nicht geändert.
Mhm. Okay. Was trinkst du stattdessen?
Oh, 90% des Tages einfach nur Wasser und dann vielleicht mal einen Tee oder eine heiße Schokolade. Aber da bin ich auch nicht wählerisch.
Okay, also das heißt, du hast kein Morgenritual mit irgendeinem Getränk, was du morgens immer trinkst?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe auch einfach keinen klassischen Tagesablauf. Das ist jeden Tag ein bisschen anders und dann ergibt sich immer was anderes.
Okay, gut. Aber Wasser ist auf jeden Fall gesund. Ich trinke auch sehr viel Wasser neben dem Kaffee. Genau, die zweite Frage ist, wenn ich dir jetzt ein Ticket in die Hand drücken würde und du entscheiden könntest, wohin du reisen möchtest, wohin würdest du reisen und warum genau dorthin?
Also generell würde ich mich über ein Ticket freuen, das mich mal so einen Monat einfach zu Hause lässt, ohne Arbeit, ohne Außentermine, weil ich hier gerade so schön am Ankommen bin. Wir wohnen hier noch nicht so lang. Ah. Aber wenn mir dann irgendwann mal langweilig werden würde, dann würde ich gern nach England fliegen.
Und wo da genau?
Oh, also eigentlich, ich mag nicht so gerne Großstädte tatsächlich, so für ein Wochenende cool, aber eigentlich dann lieber gerne ländlicher und dass man nicht so ein volles Programm hat. Aber da, ja, ich habe mich damit noch nicht so wahnsinnig beschäftigt. Meine Eltern waren jetzt in Schottland. Das ist wahrscheinlich auch super schön gewesen. Aber ja, ich glaube so, vielleicht der Rand von London, ein bisschen Suburbs mal gucken oder so.
Okay, cool. Schön. Und meine letzte Frage ist, was kannst du besser als alle anderen?
Ja, das ist auch immer so eine schwierige Ego-Frage. Also mein Papa hat mal gesagt, dass ich den Blick für das kleine Schöne mir behalten habe aus Kindertagen. Und ich glaube, ich bin einfach so ein, ja, vielleicht auch krampfhaft positiv eingestellter Mensch und krampfhaft kreativ. Also ich kann, auch wenn eigentlich nichts mehr zu holen ist aus einer Situation, kann ich dann auch irgendwo Kraft rausziehen und bin auch einfach richtig gut da drin, aus nichts, aus Dingen, die man im Haus rumfliegen hat, wo man nicht drüber nachgedacht hat, Last-Minute-Geschenke zum Beispiel zu machen für Geburtstage oder für Hochzeiten, was zu texten, was zu basteln. Und das mache ich auch echt gern.
Cool. Das finde ich eine großartige Superpower. Also es klingt ja so ein bisschen nach Queen of Reframing, also sowohl wenn es um irgendwelche Situationen geht, aber auch tatsächlich, wenn es um Dinge geht, die irgendwie nochmal in einen neuen, schöneren, weiß ich nicht, Zusammenhang zu bringen oder was Neues daraus zu machen. Das finde ich mega schön. Und auch das, was du gesagt hast, mit diesem Blick für die kleinen, schönen Dinge bewahren. Ne? Also das ist ja irgendwie immer so ein bisschen klischeehaft. Das sind die kleinen Dinge, aber ich finde, da ist so viel Wahres dran. Irgendwie nur, ich finde, dass wir oft in dieser Welt, in der wir so sind, so voll echt den Blick einfach für kleine Dinge verlieren, ne? Sondern immer so irgendwie im großen Denken oder auf der Suche nach großen Dingen sind. Und dabei sind die kleinen einfach oft auch so, ja, gleich wichtig irgendwie.
Und man kann so unheimlich viel Kraft rausschöpfen. Also das war eine Situation, da waren wir Muschelsammeln am Strand und alle sind einfach gegangen, weil sie nichts mehr gefunden haben. Und dann habe ich die schönen kleinen, die bunten Glasscherben gefunden, die vom Meer so verwaschen sind schon. Und das war einfach, für mich ist es einfach super schön gewesen. Mein Papa stand daneben und meinte, ja, das ist aber jetzt auch nur, weil du das bist.
Ja, cool. Ja. Schön. Gut, dann lass uns doch mal ein bisschen einsteigen ins Gespräch. Du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, im Vorgespräch kinderfrei. Ist das richtig oder bist du noch so ein bisschen unentschieden?
Also ich bin in meiner jetzigen Situation sehr entschieden, dass ich keine Kinder möchte. Aber wir haben so den Deal, weil es gerade in der bei den Geschwistern Nachwuchs gibt, auch ganz frisch, dass mein Mann sich da mal einfach näher reinfühlen kann, weil ich natürlich auch finde, dass sein Wort Gewicht haben sollte. Und wenn er sagt, doch, das, also ich muss das unbedingt haben, dann diskutieren wir das gerne nochmal neu. Ah, aber bis dahin, er trägt alles mit, was ich entscheide. Meine Entscheidung ist gerade, wer lassen das besser gerade.
Okay, spannend. Dann nimm uns doch vielleicht mal ein bisschen mit auf diese Child-Free-Journey und erzähl mal, wie du zu dieser Entschiedenheit, wo du jetzt gerade so sagst, ah ja, ich bin jetzt gerade total entschieden, wie bist du da hingekommen? Was war das für ein Prozess für dich?
Ja, also wo es angefangen hat, also eigentlich habe ich immer schon ziemlich viel von meinen Eltern als Vorbilder übernommen. Die haben sich jung kennengelernt und sich ganz viel Zeit gelassen zum Heiraten. Das haben wir genauso gemacht. Wir haben uns schon mit 19 kennengelernt und erst letztes Jahr geheiratet, also über 10 Jahre später. Mhm. Und dann genauso wie die beiden haben wir uns ein Reihenmittelhaus gegönnt. Aber zwei Sachen wollte ich eben immer anders machen. Das eine ist, meine Eltern haben 3 Kinder und ich wollte immer schon weniger. Es war mir immer schon zu viel. Ich wollte immer nur 2 Kinder. Und ich wollte nicht, wie meine Mutter, nach dem Studium zu Hause bleiben. Ich wollte immer schon eine Arbeit haben, wo das kompatibel ist. Und das würde jetzt tatsächlich, ich habe mir alles darauf ausgelegt, dass das funktioniert mit meiner Selbstständigkeit, dass ich selbst entscheiden kann. Heute arbeite ich nicht, heute mache ich wenig Stunden und heute gehe ich ganz viel aus dem Haus. Und es ist auch bei meinem Mann so, dass er überdurchschnittlich viel Urlaub und unterdurchschnittlich wenige Stunden hat und die Option hat, sogar noch weiter zu reduzieren und auch so Pflegezeiten zu nehmen, Elternzeiten ganz viel zu nehmen. Das heißt, es würde alles passen. Es hat sich dann aber so vor anderthalb Jahren erst geändert, wo ich dann einfach immer mehr mitbekommen habe, was heißt denn alltägliches Leben mit Kind? Ich habe dann auch die klassischen Geburtsberichte, wo einem immer gesagt wird, wenn du einen Kinderwunsch hast, tu es nicht. Aber ich habe mir positive und negative Geburtsberichte angeguckt und mich eben auch mit Eltern ausgetauscht, die man jetzt halt in unserem Alter irgendwie immer mehr im Freundeskreis hat.
Ja.
Und auch in der Familie. Und habe dann beschlossen, erstmal auch Tante zu bleiben, jetzt wo mein Bruder mit seinen Kindern wieder in die Nähe gezogen ist. Und genau, ja.
Und könntest du konkretisieren, was es genau ist, was dich so zu diesem Punkt bringt? Ich glaube, ich bleibe jetzt lieber erstmal Tante. Also ich habe jetzt gehört, okay, diese Geburtsberichte, diese Geschichten kenne ich natürlich auch so. Und ich glaube, die kennt irgendwie fast jede Frau. Und mein Eindruck ist immer, dass die Frauen, die aber gerne Kinder bekommen wollen, dann irgendwie immer denken, naja, okay, vielleicht ist es bei mir anders oder ich tue vielleicht auch aktiv etwas dafür, dass es irgendwie anders ist. Ne? Also ich nutze zum Beispiel vielleicht auch Berichte von meinen Freundinnen dazu, irgendwie zu gucken, welche Klinik suche ich mir aus oder gehe ich überhaupt in eine Klinik oder in ein Geburtshaus oder will ich das lieber zu Hause machen oder wie bereite ich mich vor mit irgendeinem Autogentraining oder was auch immer. Also so, ne, da ist mein Eindruck, die Frauen, die das irgendwie wollen, die versuchen dann eher so Lösungen zu finden, ne, so, dass ihnen das vielleicht irgendwie nicht passiert, dass es ihnen anders geht. Und das heißt, Geburtsberichte sind ja so das eine. Würdest du sagen, das ist für dich der Hauptfaktor gewesen? Oder was sind noch so die Faktoren, die dich dazu bringen zu sagen, ach, ich glaube, ich lasse es jetzt lieber erstmal?
Also das war ein Faktor. Das waren viele Faktoren, über die ich vorher vielleicht auch gar nicht so nachgedacht habe. Und dann, wo es halt konkret wird, ja, jetzt heiratest du ja und dann kriegst du bestimmt Kinder hinterher, diese klassische Abfolge, dass man dann drüber nachdenkt und vor allem, je mehr man auch sich austauscht und mitbekommt, was steckt denn da noch alles dahinter? Und dann eben auch gucken, was sind denn die eigenen Ressourcen? Und ich habe mich mit einer guten Freundin, mit unserer Trauzeugin auch immer ausgetauscht, die selber auch noch ein paar Jahre älter ist als ich und dann sich da erst recht Gedanken drüber gemacht hat und für sich gesagt hat, es gibt keinen rationalen Grund, Kinder zu bekommen. Und es war eben eine Zeit, wo ich noch voll überzeugt war. Also früher oder später, ein, zwei Kinder gibt es auf jeden Fall. Und dann bin ich eben darüber so ein bisschen in eine andere Perspektive gekommen. Also hat es was mit Rationalität zu tun überhaupt? Und ich bin überzeugt, wenn man einen Kinderwunsch hat, hat das relativ wenig mit rationalem Denken zu tun. Ja. Und dann sollte man das aus der Situation heraus auch ganz anders betrachten. Aber ich habe halt für mich gemerkt, vor allem im Vergleich zu Freundinnen, die sagen, ich leide da so drunter, ich habe so einen Kinderwunsch und das ist wichtiger als alles andere. Ich würde nie wieder in Urlaub fahren, ich würde nie wieder sonst was, Hauptsache ich kriege ein Kind. Und das habe ich halt einfach nicht. Also es sind schon so Momente, wo ich denke, oh Mensch, das wäre schön. Und guck mal, die süßen Klamotten und oh, so ein Baby. Also das ist ja schon was, das hast du ja sonst nichts. Das ist ja mit nichts zu vergleichen. Aber ich habe halt, es ist dann auch okay, wieder zu gehen von Freunden, die ein Kind haben. Es ist okay, ich bin dann erleichtert, ich kann dann durchatmen und sagen, Gott sei Dank, kann ich es wieder hinter mir lassen, jetzt kann ich wieder für mich sein. Und es waren ganz verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel, also nicht nur eine Schwangerschaft ist ja unheimlich, kann unheimlich körperlich belastend sein. Nicht nur die Geburt kann unheimlich belastend sein, psychisch und physisch, sondern auch die Zeit danach. Also wenn das Kind dann da ist und du eben nicht mehr zu zweit bist, wenn dann noch jemand mitredet und die Beziehung zwischen den Erwachsenen quasi natürlich auch sich komplett verändert. Auch so Sachen wie Finanzen, ist es finanziell für uns easy stemmbar oder müssten wir ganz arg umstellen? Und für mich habe ich so, wenn man sich die Statistiken mal anguckt, was Kinder so kosten, habe ich gedacht, ich müsste so viel vorarbeiten, dass ich jetzt keine schöne Zeit hätte. Dann in der Hoffnung, dass ich so wie viel aufgebaut habe, dass ich auch passiv gut über die Monate komme. Es schwankt eben auch bei mir. Man hat eben ohne Vertrag, schaut man eben selber, wie viel man machen möchte und wie viel dann dabei rumkommt. Und ich mag lieber jetzt eine schöne Zeit haben und nicht mich auf irgendwas vorbereiten, was mich dann irgendwie potenziell runterzieht. Und in meinem Kopf ist das Thema Kinderkriegen mit allem, was dazugehört, von wir fangen an, es zu versuchen, bis das Kind geht aus dem Haus, ist im Prinzip russisch Roulette. Also es kann wirklich schön laufen. Das haben wir gerade erst in der Familie mitbekommen. Traumhafte Schwangerschaft, okaye Geburt. Ich glaube, also wirklich schön. Ich weiß nicht, ob man Geburten schön finden kann, dass man sagt, kann ich jeden Tag brauchen. Aber alles gut und schnell und glatt gelaufen beim ersten Kind gleich. Die haben sich super eingegroovt. Es ist ein wahnsinnig süßes Kind. Aber wenn ich mich davon jetzt verleiten lassen würde, hey, es kann auch gut laufen, dann hätte ich immer im Hinterkopf, es kann so viel falsch laufen. Ich krieg, es war jetzt ein schöner Fall in der Familie, dem gegenüberstehen 10 Fälle in Familien und Bekanntenkreis, wo die Leute schwere Schwangerschaften hatten, schwere Geburten hatten, eine schwierige Anfangszeit hatten, Diagnosen für die Babys hatten, wo sie dann die ersten Monate im Krankenhaus oft auch auf der Intensiv verbracht haben. Wow. Und das sind ja Extreme. Wenn man sich das jetzt gegenüber mal anguckt, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso entspannt läuft? Und dann ist es ja auch nur der erste Teil, den man dann hinter sich gebracht hat. Also das Zusammenleben auf die Dauer zehrt ja nochmal ganz anders. Und hätte ich jetzt so einen Kinderwunsch, dann wäre mir das ja alles relativ egal. Dann würde ich sagen, ja, das kann ja auch gut laufen. Ich möchte das ja haben. Und ich merke, dass ich es nicht habe, weil ich halt dann rational drüber nachdenken kann. Ja. Ich kann eine Pro- und Kontraliste machen. Und ich denke, wenn man einen Kinderwunsch hat, dann fängt man mit sowas vielleicht auch gar nicht erst an. Ja. Aber genau deswegen war das für mich, es ist so das Öffnen der Büchse der Pandora. Wenn man sich entscheidet, ich möchte das versuchen, dann mit Fehlgeburten, mit, weiß ich nicht, Freunde, die künstliche Befruchtungen durchmachen, Kinder verlieren, Ausschabungen haben, das sind alles so Horrorszenarien natürlich, aber die passieren. Und das, wenn man diesen Weg einmal beginnt zu gehen, kann der so viele Richtungen einschlagen. Und das möchte ich für mich nicht, weil ich eben auch nicht merke, dass ich dahingegen einen Wunsch habe. Ich fühle mich so gesättigt, so schön gesättigt mit den Kindern, die schon vorhanden sind.
Ja, ja. Ich finde das, was du gesagt hast in Bezug auf Kinderwunsch und diese Pro- und Kontraliste, ne, oder diese rationale Herangehensweise, das finde ich einen total wichtigen Punkt. Also ich glaube schon, dass es gut ist, dass man sich, auch wenn man vielleicht einen starken Kinderwunsch hat, bewusst damit beschäftigt und sich auch, also vielleicht tatsächlich auch mal eine Pro- und Kontraliste macht oder einfach schaut, okay, was bedeutet das auch finanziell? Also ich finde, wenn man es wirklich gut planen möchte, dann kommt man an so gewissen rationalen Erwägungen nicht vorbei. Aber ich glaube, das, was du so sagst, ne, diesen Kinderwunsch zu haben und diesen krassen inneren Drang danach zu haben, wenn das initial nicht vorhanden ist, so wie du das gerade schilderst, dann finde ich, steht es schon auch immer für was, ne? Und ich glaube, es gibt schon auch Frauen, bei denen ist es tatsächlich relativ 50-50 und es macht dann Sinn, nochmal genauer drauf zu gucken und so. Aber wie du auch sagst, ne, wenn das so wenig emotional ist und ich da von vornherein so extrem rational rangehe, dann kann das schon immer auch ein Hinweis dafür sein, dass man sich mal genauer fragen sollte, habe ich überhaupt diesen Kinderwunsch? Deswegen finde ich das einen total wichtigen Aspekt, den du da so aufgebracht hast.
Ja, und ich habe dafür tatsächlich den Austausch gebraucht mit Leuten, die in verschiedenen Situationen sind. Ja. Dass ich einfach reflektieren kann im Verhältnis dazu, wie denke ich dazu, wie fühle ich dazu? Und das hatte ich eben vorher nicht, als alles so selbstverständlich war. Natürlich heiratest du, natürlich bekommst du Kinder. Und erst dadurch, dass man sich eben einem vielseitigen Kreis mal mit den Leuten austauscht und verschiedenen Input bekommt, kann man sagen, okay, das fühle ich sehr und das fühle ich überhaupt nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
Ja. Du hast das jetzt ja auch schon eben so ein paar Mal angesprochen, dass du ja relativ viele Kinder oder auch Menschen in deinem Umfeld hast, die schon Eltern geworden sind. Und ich habe auch schon so rausgehört, dass dich das beeinflusst hat. Du hast mir auch im Vorgespräch von deinem Bruder erzählt und auch jetzt wieder gesagt, ne, dass das jetzt gerade auch so sehr nah rangekommen ist. Was würdest du denn sagen, wie viel Ausschlag hat das gegeben, nochmal so wirklich ganz nah zu sehen, was es tatsächlich bedeutet, ein Kind zu haben?
Ja, also das war schon es ist nicht so, dass ich da hingehe und denke, oh Gott, die armen Leute, sondern es ist einfach ein Leben, für das man sich entschieden hat. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass sie irgendwas anders machen wollen würden. Aber ich sehe eben Erschöpfung. Ich sehe Stresslevel, das jenseits von Gut und Böse ist. Ich sehe Diplomatie, die von morgens bis abends halten muss. Und das ist halt was, auch für den Preis, dass mir die anderen Extreme eben fehlen. Also ich zum einen sehe ich natürlich auch, wenn da irgendwie das Kind ins Krankenhaus muss, wie oft waren die schon mit den beiden Kindern in der Notaufnahme, weil irgendwas war. Und diese Angst, die man dann hat, dem gegenüber stehen ja die anderen Extreme, wie diese unendlichen Emotionen, die einem fehlen, wenn man nicht das eigene, selbstproduzierte Wesen sozusagen im Leben begleiten darf. Aber das ist diese andere Seite überwiegt so viel für mich, dass ich denke, also es nimmt nicht so wahnsinnig viel Zeit weg, aber es nimmt halt schon viel Kraft weg. Und das ist für mich ein Preis, den ich nicht bezahlen möchte für die schönen Extreme, wo ich ja gar nicht weiß, was mir fehlt, weil ich eben sie noch nicht gefühlt habe in dem Sinne.
Ja, das fand ich gerade auch spannend. Da wollte ich auch nachfragen, weil du so gesagt hast, ja, diese schönen Extreme oder diese tollen Emotionen, die einem dann fehlen, so, da wollte ich auch nachfragen, ob das für dich sowas ist, wovon du ausgehst, dass es da sozusagen etwas gibt, was du auf jeden Fall niemals erleben wirst oder etwas, was kinderfreien Menschen immer verschlossen sein wird, weil das so ein bisschen rausgeklungen hat.
Ja, also wie gesagt, da ich nicht weiß, wie sich's anfühlt, ein Kind zu haben, denke ich auch nicht, dass mir das fehlt. Mhm. Es gibt ja so viele verschiedene Lebensentwürfe und man kann ja immer nur einen Weg gehen. Der muss nicht gerade sein, aber man kann eben nicht gleichzeitig alles haben. Mhm. Und es gibt so super viel, was ich nicht habe. Und das ist ja okay für mich. Mhm. Und bei diesem, ich im Austausch kriege ich das halt auch immer gesagt. So, ja, der Moment, wenn du dein Kind zum ersten Mal siehst und berühren kannst, die Momente. Ich sehe ja auch die Gesichter von meinem Bruder und seiner Frau. Wenn die Kinder irgendwas Neues können oder was, irgendwas zum Ausdruck bringen, dann sehe ich ja, okay, das, auch die Kleinigkeiten machen ganz viel mit den Eltern. Und ich stehe daneben und freue mich natürlich auch mit, aber es ist halt nicht, ich habe diesen ganzen Kontext vorher nicht. Den Weg bis zu diesem einen Moment habe ich ja nicht. Und ich denke, das nimmt einen nochmal mehr mit, wenn man eben auch gemeinsam schwere Zeiten hat, dass die schönen Zeiten, die man dann gemeinsam hat, gibt es natürlich auch zwischen erwachsenen Menschen, aber dass man die mit dem eigenen Kind nochmal anders erlebt und dann der Wert von diesen einzelnen schönen Momenten ein ganz anderer ist, wenn man eben dieses ganze Drumherum auch zusammen hat.
Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Bei dir ist es ja auch so, dass du, und das finde ich, hast du eben auch schon mal so ein bisschen hat so angeklungen, als du gesagt hast, ich entscheide mich jetzt erstmal dafür, Tante zu bleiben. Ne? Und das war ja auch so, dass, also ich habe dich ja mal angeschrieben, weil du bei mir was kommentiert hattest auf dem Profil, was ich irgendwie interessant fand, so, weil das eben in diese Richtung ging, dass du so gesagt hast, ich hätte irgendwie, also ich möchte keine eigenen Kinder, aber ich hätte irgendwie schon gern Kinder in meinem Leben. Und wie hast du das gemerkt? Also wie hast du gemerkt, okay, ich möchte wahrscheinlich, so wie es jetzt gerade aussieht, möchte ich keine eigenen Kinder haben, aber mir ist es schon irgendwie wichtig, Kinder in meinem Leben zu haben. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen uns mitnehmen?
Ja, also im Prinzip war das schon immer so. Also ich bin für meinen kleinen Bruder Ersatzmama gewesen mit 4. Das war dann schon so ein enges Verhältnis. Und mit 12 oder 13 habe ich dann angefangen, für die Nachbarskinder zu babysitten. Und habe dann in der Schule auch Hausaufgabenbetreuung gemacht. Im Studium habe ich in einem Fitnessclub gearbeitet und die Babys von einer Rückbildungssportklasse dann betreut. Das waren dann wirklich die 3 Monate alten, ganz kleinen Babys. Und zuletzt habe ich auch dann über den Hundeberuf eine Grundschulklasse, habe ich eine AG gemacht zur Bissprävention, also zum Verhindern von Beißvorfällen, mit Grundschülerinnen und Grundschülern. Das war dann 2. und 3. Klasse. Und das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und jetzt auch mit den Kindern von meinem Bruder, da bin ich jetzt einen Nachmittag die Woche. Und das ist für mich eine Dosis, die ich sehr gut aushalten kann und die auch mir tatsächlich noch was zurückgibt und mich nicht nur leer saugt. Mhm. Und das war so für mich der Punkt, dass ich gesehen habe, ich, weil ich einen anderen Kontext ohne Kinder habe, komme mit vollen Akkus dahin, kann dann den Eltern und den Kindern, die vielleicht auch schon nur noch halbvolle Akkus haben, ein bisschen was von meiner Energie abgeben, unterstützen, wo es benötigt wird, wo es gefragt ist. Einfach auch nur da sein, dass Eltern mal Elternsachen, Erwachsenensachen machen können, während ich dann bei den Kindern bin. Ich muss ja nicht großartig Programm machen, aber einfach, dass jemand da ist für die Anliegen der Kinder, während die Eltern dann auch mal was anderes machen können. Ja. Und dann ist mein Akku ein Stück leerer, aber die Eltern hatten Zeit oder auch die Möglichkeit, Dinge für sich zu tun und ihre eigenen Akkus wieder aufzuladen. Und nicht, dass ich denke, ich kann irgendwas besser, ich komme dahin und kann irgendwas viel besser als die, sondern dass ich einfach mit einem frischen Akku und einem frischen Blick dahin komme und sage, hey, ich habe gar nicht mitgekriegt, wie schlecht ihr gestern drauf wart, lasst uns doch heute einfach einen schönen Tag haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist eigentlich für alle Beteiligten, für die Eltern, für die Kinder und für mich ein Riesengewinn einfach, dass wir zusammen Zeit haben können, sodass es für alle funktioniert.
Gleich geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge, aber vorher habe ich noch eine Ankündigung für dich. Und zwar im April 2024 startet wieder Clarity. Clarity ist ein 12-wöchiges Gruppencoaching-Programm, in dem du dich gemeinsam mit anderen gleichgesinnten Frauen und meiner Coaching-Begleitung intensiv mit der Kinderfrage beschäftigst und eben an der Beantwortung deiner Kinderfrage arbeitest. Das heißt, wenn du nicht entschieden oder noch nicht ganz entschieden bist in der Kinderfrage, könnte das für dich sehr, sehr interessant sein. In Clarity bekommst du Input aus meiner mehrjährigen Kinderfrage-Coaching-Erfahrung und es gibt insgesamt 8 Live-Coaching-Calls mit der Gruppe. Wenn das für dich interessant klingt, dann gehe unbedingt einmal auf www.sina-scheithauer.de/clarity. Dort findest du alle Infos zum Gruppencoaching-Programm und du kannst dich dann dort auch auf die Warteliste setzen lassen. Das hat für dich die 2 Vorteile, dass du erstens als allererste erfährst, wenn das Programm buchbar ist und du dann auch die besten Chancen auf einen der begrenzten Plätze hast. Und alle Frauen, die auf der Warteliste stehen, bekommen auch einen exklusiven Bonus, den sonst niemand bekommt. Den Link zu der Seite von Clarity findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes. Das heißt, da kannst du einmal nachschauen. Und ich würde mich ganz doll freuen, dich bei Clarity mit dabei zu haben. Das finde ich auch aus so vielen verschiedenen Aspekten irgendwie so toll einfach, ne? Also für die Kinder, das, was du gerade gesagt hast. Also einmal natürlich dieses Unmittelbare, die Zeit mit dir zu verbringen. Das ist sicherlich schön für die, das macht denen Spaß. Aber die Entlastung für die Eltern, weil ich glaube, dass auch da in unserer Gesellschaft, also jetzt wohnt, ich weiß nicht, ob ihr nah zusammen wohnt, ne, aber es ist ja einfach häufig so, dass die Familien nicht im Verbund irgendwie miteinander wohnen, so wie das früher war, und dadurch Eltern, glaube ich, immer mal wieder Entlastung gebrauchen können, so, und dann finde ich es umso schöner, ne, wenn einfach solche Verbindungen bestehen, ob das jetzt familiär ist oder vielleicht auch unter Freunden, sind solche Konstrukte ja auch denkbar. Und ich auch finde, dass es für Kinder wichtig ist, auch andere Menschen in ihrem Leben zu haben und einfach auch von Beginn an zu sehen, es gibt andere Lebensmodelle, ne? So, und ich kann mir vorstellen, jetzt bin ich nicht dabei, aber so wie du schilderst, klingt es sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Kinder, die du da betreust, sich gut an dich erinnern werden und sagen würden, hey, da war diese Frau irgendwie, die mit uns coole Spiele gespielt hat. Und das klingt für mich nicht nach, oh Gott, da war diese Frau, die super verbittert war und die eine komische kinderlose, ich wollte jetzt, bist ja keine Cat Lady, eher eine Hühnerlady, ja, so, ne, sondern hey, das war irgendwie die coole Tante und das hat irgendwie Spaß gemacht mit der, so. Und auch unter dem Aspekt finde ich es so schön einfach, ne, dass Kinder mitbekommen, hey, es gibt ganz viele verschiedene Lebensmodelle und es gibt auch Erwachsene, die haben keine eigenen Kinder, und trotzdem sind die irgendwie Teil unseres Lebens gewesen und haben uns mitgeprägt, so.
Ja. Also das passiert tatsächlich auch, dass die Kinder von meinem Bruder zu mir kommen, wenn ich zur Tür reinkomme und sagen, Sonja, du bist der beste Mensch der Welt. Und das ist wieder der Punkt, wo ich sage, Kinder, ich weiß, ihr kriegt es nicht mit, aber ihr habt hier 2 Erwachsene, die 24 Stunden alles für euch geben. Ja. Und ich möchte, dass es auch wertgeschätzt wird. Also das, ja, ich freue mich natürlich enorm darüber, aber ich bilde mir jetzt nicht ein, hier der super tollste Mensch zu sein, weil, ja, das Geheimnis liegt, ja, halt für mich da drin, das nicht 24 Stunden des Tages,
ja,
zu tun.
Ja, voll.
Und ich finde, dass natürlich ist es nicht der Job der Kinder in dem Alter schon gar nicht, das wahrnehmen zu müssen. Aber ich finde es schon für mich wichtig, das immer wieder in Relation zu, ja, rücken. Ich bin jetzt da und wenn es nachher anstrengend wird, wenn ihr ins Bett gehen sollt, dann gehe ich ja.
Das heißt, ja, voll.
Ihr findet mich jetzt vielleicht toll, weil wir nur die schönen Stunden miteinander verbringen. Aber es gehört halt so viel mehr dazu. Und auch das, ja, ist ja Investment in die Kinder. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass man, ja, also der Einsatz, den die Eltern für die Kinder geben, ist ja im Prinzip ein viel größeres Zeichen von Zuneigung, von Kümmern, von Dasein, als, ja, ich gehe, wenn es nicht mehr schön ist. Also insofern finde ich es, ja, auch wichtig, dass die Kinder das auch nicht in Form von Schuldgefühl, sondern in Form von, ja, stimmt, meine Mama ist auch richtig cool und mein Papa macht wahnsinnig viel für uns. Das, ja, finde ich schon auch sehr wichtig.
Ja. Ich glaube, das sind ja häufig auch so Dinge, wie du auch gerade gesagt hast, ne, die man dann auch so im Rückblick versteht, ne, oder die Kinder dann auch verstehen, wenn sie irgendwie ein bisschen älter sind oder so, ne, und eben genau das, was du sagst, diese Mühen auch in Relation setzen können, ne. Und ich glaube, sonst ist das ja so auch das Phänomen, das häufig auch so bei Großeltern einsetzt, ne, also das irgendwie, ne, da darf man andere Sachen und da ist es irgendwie gechillt und entspannt und so, und bei den Eltern, die halten halt die Struktur aufrecht und das fühlt sich natürlich im Kindesalter vielleicht erstmal nicht immer alles dann so schön an, aber natürlich im Rückblick erkennt man einfach, was das bedeutet irgendwie so, und im Erwachsenen Alter natürlich noch mal mehr. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ne? Das ist, ja, glaube ich, sicher auch gut für die Kinder, wenn die das einfach mitkriegen, wie loyal du ihren Eltern dann gegenüberstehst an der Stelle. Wir haben ja auch darüber gesprochen im Erstgespräch, dass du so grundsätzlich auch so, ja, das wichtig findest, ne? Dass Kinder einfach ja, andere Vorbilder haben und dass es wichtig ist, auch Eltern zu unterstützen und irgendwie auch da so ein bisschen Gemeinschaft herzustellen, so auch ein bisschen Richtung Communities einfach auch zu haben. Willst du darüber mal ein bisschen erzählen, weil ich das so ganz spannend finde, auch deine Ideen, die du da hast und so deine, ja, das, was dir da so wichtig ist?
Ja, also im Grunde hat mich das am allermeisten getriggert, als mein Bruder gesagt hat, im früheren Kindergarten sind die Jungs als Spider-Man gekommen und die Mädels als Prinzessin, und zwar außerhalb von Fasching. Mhm. Also wird da von zu Hause, und das wird im Kindergarten natürlich auch verbreitet und weitergegeben, werden da schon Rollenbilder an 2- und 3-jährige Kinder gegeben. Also das fand ich schon echt hart. Und die Krönung war dann, dass die Kinder, wenn Mädchen mit kurzen Haaren, blauem Pulli mit Auto drauf in den Kindergarten kamen, sind die dafür gemobbt worden. Hm. Wir sprechen von 3-jährigen Kindern. Und Jungs mit langen Haaren verstehen die Kinder nicht. Das gibt's nicht in deren Realität. Und das finde ich schon, das sind richtig dicke rote Flaggen für mich. Und es gibt ja auch Zahlen dazu, Mädchen werden häufiger für Äußerlichkeiten gelobt. Also zum Beispiel, du bist ja heute wirklich hübsch angezogen. Oder du bist ja richtig lieb heute. Und Jungs werden dafür gelobt oder eben in ihrem Verhalten verstärkt, wenn sie besonders stark und mutig sind und eigenständig Entscheidungen treffen. Und das macht ja auch schon was mit Kindern. Und ich stelle mir halt immer die Frage, vieles macht man ja unterbewusst. Ne? Ich möchte da keinem den Vorwurf machen, du bist das Problem in diesem System, sondern das ist ja was, was gesamtgesellschaftlich passiert. Und da frage ich mich eben, für wen ist es relevant, dass ein Kind zwischen Kita-Alter und Grundschule schon für ein Rollenbild vorbereitet wird, das es im Erwachsenenalter irgendwann hat und was ja auch durchaus nachteilig ist für dieses Kind im Erwachsenenalter. Also wenn Frauen beigebracht wird, du musst bitte lieb sein, du darfst anderen nicht stören, du musst gefallen, und Jungs wird beigebracht, du musst abgehärtet werden fürs Erwachsenenleben, du darfst nicht heulen, diese typischen Klischees.
Ja, ja.
Und ich merke bei mir im Alltag, im Verhältnis zu gerade meinem Mann, der sehr frei sich entwickeln durfte, der hat sowohl mit Barbies als auch mit Feuerwehrautos gespielt, dass ich da eingeschränkt bin. Dass ich bei ganz vielen Sachen sage, nee, mach das mal besser nicht, da könnte sich jemand dran stören. Und ich fühle mich dadurch eingeschränkt. Das macht mich so wütend, nicht nur für mich selber, sondern auch mit dem Gedanken, die nächste Generation macht den gleichen Kram auch mit. Ja. Die nächste Generation wird in dem Alter schon da rein modelliert. Und das ist was, das, wir legen doch jetzt die Grundsteine. Und wenn wir möchten, dass Frauen respektiert werden und genauso sich durch diese Welt bewegen können wie Männer in unserer Gesellschaft, das ist das, was wir beeinflussen können, dann müssen wir doch jetzt gucken, dass wir die Kinder anders stärken. Also für mich ist es die schlimmste Vorstellung, dass Mädchen einen Weg nicht eingehen, weil von außen gesagt wird, das ist für Mädchen nichts. Also, dass man Stärken, die vorhanden sind, nicht ausbaut. Ich rede nicht davon, dass wir krampfhaft irgendwie Mädchen in Jungsrollen quetschen müssen und Jungs müssen jetzt auf jeden Fall auch einen Tag die Woche im Kleidchen kommen. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine, wenn Kinder eine Richtung zeigen, dass die auf keinen Fall von außen platt gemacht werden kann, dass wir die Kinder da irgendwie stärken können. Und gleichzeitig auch im Austausch mit meiner Schwägerin gerade ist mir auch ganz klar geworden, dass man das nicht auf einzelnen Kinderrücken austragen kann. Das ist unfair. Wenn die Gesellschaft sagt, du Kind trägst pink oder du Kind, du musst die Haare kurz schneiden, dann kann ich nicht von diesem einen Kind erwarten, die Stärke aufzuweisen, den ganzen Kindergarten sich dem gegenüberzustellen oder so.
Ja, ja.
Und deswegen ist mein Weg dann eher zu sagen, ja, dann mache ich mal die Haare kurz, dann färbe ich die vielleicht blau, dann trage ich blaue Sachen und dann gehe ich mit meinen Nichten vielleicht dann Sport machen. Und das Tollste, was wir immer lernen, ist Muskeltraining machen wir zu Hause immer. Die sind irre stark und die lernen innerhalb von 3 Tagen einen Kopfstand, wenn man das mit denen macht. Und ich merke auch, dass von meiner Nichte auch manchmal Komplimente kommen wie, du hast ja halt eine hübsche Frisur. Und dann sage ich, ja, und ich habe auch richtig starke Arme. Probieren wir mal einen Kopfstand zusammen. Und dann versuche ich halt ihr wirklich auch zu zeigen, das ist okay, wenn du da Wert drauf legst. Aber lass uns doch mal gucken, was du noch kannst. Ja. Also es ist einfach, das Gewicht ein bisschen umzuverteilen, weg von was die Gesellschaft von einem Mädchen verlangt, hin ja, zu, voll. Was bist du denn als Individuum, was kannst du denn, was macht dir denn Spaß? Das ist das, was ich mir wünscht. Ich fände es ganz furchtbar, wenn die Mädels irgendeinen Berufsweg einschlagen, den man als Mädchen so macht. Und wenn die Jungs sagen, nee, weiß ich nicht, Kunstgeschichte mache ich nicht. Und das habe ich am Studium tatsächlich auch erlebt, dass wir ganz wenige Jungs überhaupt nur hatten, die angefangen haben zu studieren. Und dann war ja auch immer der Gedanke, ja, aber ich mache ja auch Karriere damit oder sowas. Und das finde ich so schlimm, dass man so viele Kompromisse machen muss aufgrund dessen, was die Gesellschaft einem an Rolle zuschreibt.
Ja, voll.
Mhm. Und das möchte ich, der Gedanke stört mich ganz arg, dass meine Nichten und Neffen das Gleiche durchmachen müssen und sich da nichts tut. Weil das ist ja das, was gerade passiert, dass die Eltern eins zu eins, das, wie sie das erlebt haben, an die Kinder weitergeben. Und es gibt keine Entwicklung. Es ist eher noch ein Rückschritt, dass die Mädels als Prinzessin kommen müssen und die Jungs als Polizist, Spider-Man, sonst was. Ja, also das ist schon immer noch aktiv, leider.
Ja. Und hast du das Gefühl, dass du als Frau, die so ein bisschen... Was dieses Reproduzieren und vielleicht auch den gesellschaftlichen Druck, weil ich kann mir vorstellen, dass auch in solchen Elterngefügen dann gegenseitig Druck aufeinander und gesellschaftliche Erwartungen aufeinander projiziert werden, dass du sagst, okay, als kinderfreie Frau bin ich zumindest, was das anbelangt, an der Stelle ein bisschen außen vor und ich kann deswegen freier sein und ich habe vielleicht wie so eine Art Metaperspektive nochmal anders da drauf und kann deswegen leichter auch nochmal diese Impulse reinbringen für die Kinder.
100%, ja. Einfach, weil ich eben nicht von dieser Außenwelt selbst abhängig bin. Ja. Ich bin nicht davon abhängig, dass Eltern mein Kind zu ihrem Geburtstag einladen. Ja. Ich bin nicht davon abhängig, dass mich jemand zum Elternsprecher wählt oder sonst irgendwas. Da bin ich völlig raus. Und das ist halt das Perfide daran, dass es die Eltern, die in der verletzlichen Situation sind, dass sie auf Außenhilfe angewiesen sind zum Teil, dass sie darauf angewiesen sind, dass das Kind gut in die Gemeinschaft aufgenommen wird. Dass die dann halt diesem Druck sich beugen müssen, um ihrem eigenen Kind nicht zu schaden. Und das ist ja das Schlimme. Du hast entweder den Regen oder die Traufe, aber eins davon wird höchstwahrscheinlich passieren. Was für mich wieder den Gedanken verstärkt, nee, ich gebe da nicht noch ein extra Kind rein. Ich gucke, dass das die Kinder, die da sind, damit besser umgehen lernen, als ihre Eltern offensichtlich das können.
Ja, ja. Das finde ich total schön. Also finde ich eine mega schöne Vision einfach irgendwie, ne? Das so auch als Impact so, ne? Zu sagen, ich möchte keine eigenen Kinder und gleichzeitig trage ich aber aus meiner kinderfreien und aus meiner anderen Perspektive einfach dazu bei, Kinder zu stärken, einfach so, ja, in ihrer Selbstbestimmung und zwar egal, ob Mädchen und Jungen und ihnen vielleicht auch einfach zu ermöglichen, andere Perspektiven, ne, einmal durch das, was du ihnen mitgibst, aber finde ich vor allem einfach auch durch das, was du ihnen vorlebst und das finde ich irgendwie mega, mega hilfreich so, ja. Bei dir ist es ja so, dass du familiär da ja auch relativ eingebunden bist. Gibt es so, also hast du irgendwelche Pläne, das irgendwie so ein bisschen auszuweiten? Oder du hast ja gesagt, okay, manchmal, du hattest auch schon irgendwie Kontakt zu Schulen oder so. Hast du irgendwelche Ideen, da nochmal mehr von dir aus auch, sag ich mal, aufzubauen? Oder hast du irgendwelche Visionen, nochmal andere Stellen zu schaffen? Irgendwelche Happenings für Kinder oder irgendwas, was du anbieten möchtest?
Also das eine ist natürlich, beruflich würde ich voll gern wieder an der Grundschule gehen zum Beispiel. Einfach weil es so schwierig ist, Kinder zu erreichen, wenn die Eltern was ganz anderes sagen im Bereich Hunde. Also die Kinder lernen hier, Bereich Hunde, geh mal hin und frag, ob du den anfassen kannst. Und für Hunde ist hingehen und angucken unter Umständen schon zu viel.
Ja, ja.
Und man kann sich auch nicht auf die Hundebesitzer verlassen, dass die wissen, was ihr Hund gerade möchte. Weil in der Regel ist es so, ach, das nette Kind, jetzt lass dich mal anfassen, das musst du ja schon aushalten.
Ja.
Und um da die Kinder zu erwischen, das ist ja das Hauptthema dann, also wirklich dieses Hundethema zu vermitteln, hätte ich voll Lust, wieder in Grundschulen, aber auch ich hatte auch ein Programm für dann 5., 6. Klasse schon mal gemacht, dann kam eben Corona dazwischen.
Ja.
Und dann geht der Rest ja nebenbei. Bereich Hunde geht Mädchen genauso an wie Jungs. Also Jungs stehen, bis es ihnen irgendwann ausgetrieben wird in blöden Umständen, stehen die genauso auf Hunde und was man mit denen alles, oh, die kann man anfassen, da kann man Spiele mitmachen, da kann man Kekse füttern. Das ist ein tolles Thema und ich muss nicht über Rollenbilder kommen, sondern ich komme eben über dieses schöne gemeinsame Thema.
Ja.
Und dann passiert nebenbei ganz viel zwischenmenschlich.
Ja.
Das ist so das berufliche, außerfamiliäre Thema und innerfamiliär, auch für den Freundeskreis habe ich das schon überall angeboten, weil die alle in Kinderplanung sind. Wir sind tatsächlich ziemlich allein auf weiter Flur damit, dass wir sagen, nee, das machen wir jetzt gerade lieber nicht. Wir haben ja jetzt hier ein rein Mittelhaus, ne? Also wir haben hier viele Stockwerke, die wir nicht alle nutzen. Und ich habe total Lust, das obere Stockwerk als Kinderferienzimmer zum Beispiel zu nutzen. Und cool. Da muss ja auch nicht großartig was drinstehen. Da ist dann vielleicht eine Schlafmöglichkeit drin. Da ist dann Spielmöglichkeit drin in Form von, keine Ahnung, Matratzen oder irgendwas. Dass man da einfach sein kann, dass man da Zeit verbringen kann. Gerne mit Eltern, die dann unten Kaffee trinken, für ein paar Stunden mal nicht sich um die Kinder kümmern müssen. Aber jetzt kommt eins der Kinder in die Schule. Und ich würde da echt, habe ich schon angeboten, die Eltern sind schon so, ja, das machen wir auf jeden Fall. dass ich dann in den Ferien, sie haben mir schon die Daten durchgegeben, wann die ersten Ferien sind, so mit dem Gedanken, die ersten 2 Wochen kannst du die haben. Das heißt, dass dann wirklich auch mal Zeit hier verbracht wird. Und das ist auch was wir mit das Thema Hund angehen, weil, das sage ich auch den Kindern immer, sie sind nicht dafür gemacht, sich an Regeln zu halten, die Erwachsene sich ausdenken. Wenn jetzt aber der Hund Regeln braucht, die für das Kind nicht logisch sind, dann üben wir das vorher. Ja. Das heißt, die nächsten Wochen, die ich bei den Kindern von meinem Bruder bin, werde ich damit verbringen, die Anwesenheit eines Hundes zu üben. Also wie verhalte ich mich, obwohl ich ein Kind bin, das gerne aufsteht und spontan durch die Wohnung rennt. Wenn ein Hund ist, der da eventuell ein Problem mit hat.
Ja.
Solche Dinge, das üben wir jetzt einfach. Und da hat die haben richtig Bock drauf. Und dann kommen die, es wird auch mit meinem Hund ordentlich Training sein noch, dass sie sich hier frei bewegen können. Aber dann ist der Plan durchaus, dass sie da oben ihren Bereich für sich haben und an unserem Alltag vollständig teilnehmen, die ja wirklich mal eine Woche sind.
Ja.
Natürlich mit Backup. Das heißt, Oma und Opa sind im selben Ort wie die Eltern. Mhm. Wir können also jederzeit sagen, wird gerade ein bisschen viel oder möchte ich mal jemand anders? Und dann wird sich da bestimmt auch drum gerissen. Aber ich möchte einfach so eine Option schaffen, auch mit Perspektive Teenageralter. Wenn man mal wirklich einfach weg will, wenn die Eltern sagen, ich habe jetzt keine Nerven mehr, diesen Umbau im Gehirn mitzumachen, dass sie dann aus dem elterlichen Umfeld raus sind, aber alle sich darauf verlassen können, dass wir konform gehen mit dem, was wir machen.
Ja.
Und dann also alle eine Erleichterung dadurch erfahren. Und ich habe halt ein bisschen coole Zeit mit irgendwelchen Teenagern voll. Hier. Also damit komme ich dann auch zurecht für 1-2 Wochen oder sonst was.
Ja,
genau.
Finde ich großartig. Also alles, was du gesagt hast, finde ich wirklich eine großartige Idee und mega cool. Und ne, also ich komme ja so aus diesem Bereich, also ich habe ja viel einfach auch mit Familien gearbeitet früher und also da gibt es, glaube ich, schon auch viele Themen, wo es einfach mal gut tun kann, irgendwie auch mal Abstand zu finden voneinander irgendwie, ne, und deswegen also richtig, richtig gut auf jeden Fall, finde ich total cool und als Hundebesitzerin auch auf jeden Fall das, was du gesagt hast mit dem Verhalten in Bezug von Kindern auf Hunde, ne, also so, das ist schon wie du auch schon sagst, ne? Also so dieses irgendwie schon vor dem Hund stehen und ihn anstarren und dann die Hand schon halb ausgestreckt und darf ich mal streicheln, ist durchaus auch für meinen Hund eigentlich schon zu viel irgendwie so.
Ja.
Und Eltern wissen das ja oft selber einfach nicht, ne? Also viele Menschen wissen ja einfach selber nicht, wie man sich Hunden gegenüber gut verhält, sodass sich das für die Hunde gut anfühlt. Und wie du auch sagst, viele Hundebesitzer, glaube ich, haben auch so den Anspruch, dass ihr Hund das dann schon irgendwie mitmachen muss. Und
genau. Und tatsächlich ist da gar nicht so viel Unterschied, glaube ich, in dem, wie ich in den Haushalt mit Hund reingegangen bin. Ich habe bis vor einem halben Jahr auch einen Ausführservice noch betrieben. Das heißt, ich bin mit Schlüssel zu den Leuten nach Hause, habe die Hunde rausgeholt, für eine Stunde spazieren geführt und wieder heimgebracht. Ob die Leute jetzt da waren oder nicht, also zum Teil waren die auch im Homeoffice. Das ist so, gerade wenn man einen reaktiven Hund hat zum Beispiel, dass man sagt, ey, rausgehen, es ist so belastend. Jedes Mal irgendwie rastet der mir aus, was weiß ich. Oder zieht an der Leine, wie bescheuert. Das zehrt ja auch am Akku. Das ist ja wirklich was, dass jeder Tag ist so, oh, jetzt noch 2-mal Gassi gehen heute. Und das kann einen ja unfassbar belasten. Hm. Und da habe ich das ja auch schon gemerkt. Es ist vermutlich deutlich entspannter als mit Kindern immer noch. Aber wenn ich dann mit meinem frischen Akku reingehe und sage, boah, der Hund hat heute einen richtig guten Tag, wir konnten richtig was arbeiten zusammen, dann sind die Leute erleichtert.
Ja, voll.
Ich trage nicht diese Schwere mit, weil es ja nicht mein Alltag mit Hund ist. Also es ist ja nicht, dass ich die letzten 24 Stunden auch mit dem Hund habe aushalten müssen, in Anführungsstrichen.
Ja,
ich komme einmal her, habe eine richtig schöne Zeit, die Hunde haben eine richtig schöne, unbelastetere Zeit, weil man eben nicht mit sich rumschleppt, was die ganze Zeit vorher schon gewesen ist.
Voll.
Gehen nach Hause und können schlafen und die Leute sind happy.
Ja.
Also das war kann ich mir vorstellen, oder ich glaube, dass ich darüber auch auf diesen Gedanken gekommen bin. Ich glaube, Eltern könnte das auch richtig helfen, wenn man einfach mal kommt, nicht zum Klugscheißern, sondern einfach mal um wirklich ein paar Stunden einfach da zu sein, dass sie es nicht müssen, dass sie einen Raum weiter sein können und was für sich machen können.
Ja, voll. Also mega coole Ideen, finde ich wirklich mega inspirierend. Und ich glaube, dass das irgendwie auch für die Zuhörerin ein super interessantes Thema ist, weil es einfach, also es gibt auch Frauen in der Community, die sagen, okay, ich kann mit Kindern nicht viel anfangen und ne, ich entscheide mich bewusst gegen eigene Kinder, weil ich einfach jetzt nicht so das Bedürfnis habe, Kinder in meinem Leben zu haben. Aber es gibt auch viele Frauen, die eigentlich Kinder sehr, sehr gerne mögen, ne? Und vielleicht genauso auch wie du sagen, hey, ich glaube, ich kann da sogar einen Mehrwert schaffen und ich habe einfach auch Lust, was mit Kindern zu unternehmen. Und da finde ich, sind so deine Ideen und das, wie du es auch angehst, einfach echt irgendwie ja, eine Inspiration einfach auch für andere, die vielleicht in eine ähnliche Richtung irgendwie gehen wollen. Ja, genau. Hättest du einen Tipp, also weiß ich jetzt nicht, jetzt überfalle ich dich ein bisschen mit dieser Frage, aber hättest du einen Tipp, wie würdest du vorgehen? Also ich habe verstanden, du hast jetzt schon irgendwie so ein paar Zugänge. Du hast einmal das Familiäre, ne, und natürlich auch über deinen Job mit den Hunden und so. Aber hättest du einen Tipp für ein Vorgehen, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich hätte auch total Lust, irgendwie Familien zu unterstützen, aber ich habe so gar keinen Plan, wie ich das irgendwie angehen sollte? Wie würdest du es machen?
Vielleicht gibt es Schulungen, dass man Babysitten lernen kann, also dass man so ein paar Grundlagen lernt. Und wenn man Zeit hat, würde ich vermutlich versuchen, je nach Altersklasse, wo man am besten mit umgehen kann, mal im Kindergarten einfach mit den Betreuenden zu sprechen. Mit der Leitung zu sprechen und dann vielleicht auch mal einfach das Angebot zu machen, wenn man im Familien- und Freundeskreis direkt niemanden hat. Ja. Ansonsten, man wohnt ja auch nicht immer direkt zusammen. Es gibt ja zum Beispiel sowas wie Leihomas, fällt mir gerade ein. Ne?
Ja.
Dass man vielleicht auch da, ich weiß nicht, vielleicht hast du da mehr Erfahrung, dass man vielleicht über die Ämter gehen kann und sagen kann, hey, ich habe hier ab und zu mal Zeit und Nerven und Kapazitäten und könnte da einzelnen Kindern helfen. Ich habe auch eine Kundin, die macht Schulbegleitung für ein Kind mit Behinderung zum Beispiel. Das gibt es mit Sicherheit auch für Kinder ohne Behinderung oder Kinder im spezifischen Alter, in spezifischen Schulen. Da kann man bestimmt angeben, was man kann, was man möchte. Weil ich glaube, dass da ganz schön viel Bedarf ist. Also für die bestehenden Kinder, die da sind, glaube ich, ist der Bedarf riesengroß, den Kindern zu helfen, den Eltern zu helfen, in ganz verschiedenen Kontexten und Rahmen.
Ja, voll. Also was ich auch mal gehört habe, ist, dass es, das war damals in München, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das hieß irgendwie, ich glaube so Big Brother, Big Sister oder irgendwie so, das war wie so eine Art Patenprogramm, weißt du? Und ich glaube, da hatte man, ich glaube, das waren auch Teenager, also wo man als Erwachsener sich sozusagen als Pate zur Verfügung stellen konnte für so einen Teenager, um einfach mit denen irgendwie was zu unternehmen und ja, einfach, ne, also Teenager haben ja viele Themen irgendwie, die sie, glaube ich, gerne auch mit Erwachsenen besprechen würden, solange es nicht irgendwie die eigenen Eltern sind und direkt einen riesen, weiß ich nicht, Rattenschwanz an Konsequenzen hinten dran hängt. So. Aber ich glaube, grundsätzlich haben gerade auch Teenager oft das Bedürfnis, eigentlich vielleicht mal mit einer jungen, erwachsenen Person, die, wie gesagt, nicht judged, sondern vielleicht einfach mal zuhört und irgendwie sagt, ey, ich fühl's, war bei mir auch so und ich habe dann das und das gemacht, so, ja, zu sprechen. Also ich glaube, da kann man vielleicht auch echt einfach irgendwie so ein bisschen mal rumgoogeln, ne? Also so nach Paten oder so oder auch mal gucken, manchmal gibt's ja auch so Familienzentren irgendwie in den Städten oder sowas, dass man einfach irgendwie in Kontakt kommt und so ein bisschen nachfragt, ehrenamtlich oder so.
Und ich würde auch, das war tatsächlich ein Gedanke, als wir noch gesagt haben, ja, Kinder auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall Leute im Freundeskreis mir warm halten, die Erfahrungen gemacht haben, die man selbst nicht gemacht hat. Hm. Also ich habe Freundinnen und Freunde, wo ich weiß, wenn es in Richtung auch ohne bösen Kontext Polizeikontakt geht oder solche Sachen, die man den Eltern vielleicht nicht erzählen möchte, irgendwie da war eine blöde Kontrolle oder sonst irgendwas, dann wüsste ich, wo ich die Kinder hinschicken würde für einen Austausch.
Ja, ja.
Das sind so Sachen, auch wenn ich noch nie Probleme mit Drogen hatte oder sonst was, ich weiß genau, wo ich die hinschicken würde für ein Gespräch darüber. Also auch wenn ich weiß, ich bin ja nicht die Ansprechpartnerin für, finde ich es immer sehr schön, einen Umkreis von Menschen zu haben, wo man sagen kann, du, tut mir leid, bin ich voll nicht drin, aber ich weiß, wer mal da drin war und die kann mir dann helfen.
Ja, voll.
Ja. Auch so Patenprogramme kann ich mir sehr gut vorstellen, wobei ich mir auch da auch, ich hatte für ein Museum mal Gruppenführungen gemacht und mein Endgegner waren Schulklassen, weil ich so Angst davor hatte, Teenagern gegenüberzustehen, weil ich in, ich würde sagen, also ab 7. Klasse bis 11. Klasse durchgängig gemobbt worden bin, also auf übelste Art, nicht körperlich, aber psychisch eben. Und Teenager waren mein Endgegner. Das hat mich noch so getriggert. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich für die überhaupt nicht mehr relevant bin.
Ja.
Dass ich aufgrund des Altersunterschieds, auch wenn es dann irgendwie nur 6, 7 Jahre vielleicht gewesen sind, dass ich da raus bin, dass ich überhaupt nicht mehr in die gleiche Kategorie falle. Und das war dann eine sehr große Erleichterung, das zu merken. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, wo ich gucken würde, was habe ich für Ressourcen. Also wenn sich jetzt jemand interessiert dafür, wenn ich merke, das triggert mich selbst noch arg, dann ich glaube, ich werde Teenagern, fremden Teenagern, heute mehr, aber damals auf jeden Fall weniger Hilfe gewesen, als dass ich mich noch selbst damit beladen hätte. Aber wenn ich mit meinen Geschwister, also mit meinen Nichten und Neffen zusammen den Weg, glaube ich, ein Stück gehe, dann entwickle ich mich da mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen mit, dass ich sagen kann, ah, okay, jetzt kommt die Zeit und nee, es betrifft mich nicht mehr auf Augenhöhe, aber ich kann damit besser umgehen. Also ich denke, es ist auch noch mal ein Entwicklungsschritt für einen selber. Aber bei sowas würde ich immer gucken, was liegt einem gut und wo hat man Stärken drin, dass man anderen auch was abgeben kann.
Voll. Ja, genau. Und wie du auch sagst, ne, ich kann mir auch vorstellen, dass es Frauen gibt, die sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, Pate für irgendwie, keine Ahnung, so eine 13-Jährige zu sein, aber ich habe jetzt überhaupt keine Lust, irgendwie ein Baby zu sitten. Das ist gar nicht mein Ding oder so, ne? Und wie du auch sagst, ich glaube auch da, sich selber zu kennen, zu gucken, was habe ich für Ressourcen, was möchte ich überhaupt anbieten, wie viel von meiner Zeit möchte ich denn dafür auch aufwenden, und sich da auch einfach auszuprobieren, ne? Aber ich finde eben, gerade für die Frauen, und da habe ich ja einige oft auch bei mir im Coaching, die so schon auch den Wunsch in sich tragen, irgendwie vielleicht auch was weiterzugeben oder einfach mit Kindern Zeit zu verbringen und in Kontakt zu stehen mit Kindern und nicht so das Gefühl zu haben, okay, wenn ich keine eigenen habe, dann habe ich auch nie mit Kindern zu tun. Und ich finde eben gerade für die ist es einfach eine gute Inspiration zu schauen, aha, okay, wie kann ich mir denn das jenseits von eigenen Kindern in mein Leben reinholen? So.
Ja. Und ich kenne das tatsächlich auch in einem nochmal anderen Modell von meinen Schwiegereltern, als die beiden Söhne dann ausgezogen waren. Die haben quasi den Nachbarsjungen adoptiert.
Ah, okay. Tatsächlich adoptiert oder einfach, dass der oft dort war? So meinst du das so?
Sie haben ihn unter ihre Fittiche genommen. Okay. Bis dahin war er noch nie auf einer Fahrradtour mit 13 oder was. Ist dann mitgegangen aufs Obststückli und hat dann da mit Äpfel geerntet. Oder sie sind zusammen klettern und schwimmen gegangen. Alles, was im Arbeitsalltag der Eltern so überhaupt nicht mehr drin war, auch kräftemäßig einfach nicht mehr, haben die da quasi in der Rolle von wahrscheinlich mehr Oma und Opa als Tante und Onkel mit ihm halt gemacht. Und wir haben ja tatsächlich auch direkt ein Nachbarskind, was sehr oft das Gespräch sucht, wo wir dann einfach über den Gartenzaun ein bisschen quatschen. Sie sitzt in ihrem Garten, in ihrem Baumhaus und wir sitzen halt drüben und dann kann sie einfach mal alles rausquatschen, was da raus muss und dann ist auch wieder gut. Also ich denke, wenn man da offen ist und auch gut mit den Erwachsenen dazu sprechen kann, die ich einfach auch nie übergehen würde.
Das
ist mir einfach auch super wichtig,
total.
Dass da ein gutes Vertrauensverhältnis herrscht.
Ja.
Dann kann man da mit Sicherheit auch im Umkreis, je nach Wohnsituation natürlich auch, manchmal ist es eben anonymer und manchmal ist man sich näher in der Nachbarschaft, kann man da mit Sicherheit auch den einen oder anderen guten Kontakt knüpfen.
Ja, cool. Ja, super spannend. Also wirklich finde ich ein mega interessantes Thema. Ich habe so am Schluss immer noch eine Frage für meine Gästin und die möchte ich jetzt gerne auch dir stellen. Was ist deine größte Freude und was ist deine größte Herausforderung im kinderfreien Leben?
Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist jetzt immer weniger inzwischen sogar schon, aber ist dieses nicht zu wissen, ob es nicht doch das Richtige wäre, ob es nicht doch genau geeignet wäre für uns. Dafür müsste man es angehen und da ist der Ausgang eben ungewiss, deswegen ist das für mich gerade, es ist gut aushaltbar, das nicht zu wissen. Mhm. Und die größte Freude ist wahrscheinlich, einfach auch mal Kacke sein zu dürfen, also ohne irgendwie jemanden in Mitleidenschaft zu ziehen und unter Umständen für den Rest des Lebens zu prägen damit. Und dass ich eben auch, wenn ich einen schlechten Tag habe, mir meinen Rhythmus selbst machen kann. Das hat jetzt auch viel mit Selbstständigkeit zu tun, mit meiner Art der Selbstständigkeit. Oder dass ich dann irgendwie auch mal irgendwie liegen bleibe, 2 Stunden länger als sonst. Also ich bin auch froh, dass mein Hund das mit sich machen lässt. Ne? Aber es müssen schon viele Faktoren zusammenkommen. Aber wenn jetzt eben dein Kind ist, was irgendwo sein muss zu einer bestimmten Uhrzeit, dann fällt sowas ja raus. Und auch so Sachen wie, ich habe Lust auf Hühner. Lass uns mal im Garten ein Hühnergehege bauen.
Ja.
So, einfach mal Dinge machen, ohne irgendwie jemanden mitdenken zu müssen.
Voll. Ja.
Ich glaube, das ist auch eine riesen, eine Freiheit und macht natürlich auch enorm Spaß, mal spontan so einen Quatsch machen zu können, jetzt irgendwie mal 5 Hühner aus schlechter Haltung zu retten und hier bunte Eier zu kriegen.
Ja, voll. Das fühle ich total. Also gerade so das, was du sagst, ne, mit der freien Zeiteinteilung, wie du auch sagst, es ist ja nicht so, dass man als kinderfreie Person gar keine Anforderungen hat. Ich meine, klar, ne, wenn man selbstständig ist, ist das immer nochmal was anderes so, aber es ist eben einfach was anderes, wie du auch sagst, ob man immer nochmal eine andere Person mitdenken muss, ne, und einfach deren Verpflichtungen von irgendwann Schulpflicht oder auch Kita oder, ne, Befindlichkeiten, Bedürfnisse einfach mitdenken muss. Und das, fühle ich total. Also das ist auch etwas, was mir so mega wichtig einfach ist und was ich immer sehr genieße. Ja. Sonja, wir kommen jetzt so langsam zum Ende und ich möchte dir wirklich Danke sagen, dass du hier gewesen bist und so deine Geschichte mit uns geteilt hast und vor allem deine ganzen, deine Ideen und das, was du alles so machst. Und ich finde das total schön und total inspirierend und finde, dass du echt ja einen tollen Mehrwert damit schaffst. Und vielen, vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen.
Vielen Dank für die Einladung an dich und auch an die Möglichkeit, auch mit deinem Account sich einfach für mich persönlich auch mich damit neu auseinandersetzen zu können, neue Denkanstöße mitzunehmen und überhaupt solche Sachen mal zu formulieren.
Ja.
Das war schon eine sehr schöne Gelegenheit. Danke dafür.
Ja, sehr gerne. Sonja, wie können denn, wenn jetzt Menschen dich gehört haben, die entweder dir einfach ein Feedback geben wollen oder sich deine Hühner anschauen wollen oder sich vielleicht tatsächlich irgendwie für eine Zusammenarbeit mit dir interessieren im Kontext Hundetraining oder was auch immer, wie können Menschen dich erreichen?
Am einfachsten wahrscheinlich gerade über Instagram mit dem Hauptprofil sonjarupp_hundetraining. Dir folge ich mit meinem Hühner-Account Sonja und die Federtiere. Und ansonsten, die Homepage ist einfach sonjarupp.de. Gerne schreiben, jederzeit.
Genau, und es wird natürlich alles, also alle Accounts und auch deine Website werden natürlich in den Shownotes verlinkt. Und dann sollte das auf jeden Fall klappen mit Kontaktaufnahme. Okay, Sonja, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Vielen Dank, dass du da warst und wir lesen uns auf jeden Fall auf Instagram.
Dankeschön, tschüss.
Das war's für heute im Child-Free Coffee Club. Ich habe es total gefeiert, dass du heute dabei warst. Und wenn du jetzt Lust auf noch mehr Inspiration rund um den Child-Free Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website www.sina-scheithauer.de oder besuch mich auf meinem Instagram-Kanal @sina_scheithauer. Auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine verschiedenen Coaching-Angebote für kinderfreie und noch nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Shownotes nachlesen. Und damit der Child-Free Coffee Club immer weiter wächst, ist es übrigens super hilfreich, wenn du mir eine Podcast-Bewertung auf iTunes oder Spotify dalässt. Geht für dich super schnell und easy und hilft mir super viel weiter. Jetzt wünsche ich dir noch einen tollen Tag, lass es dir gut gehen und wir hören uns.